Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Sandra Pfister. Guten Tag. Girokonten sind oft kostenlos, oder? Auf den ersten Blick ja, auf den zweiten dann oft doch nicht. Worauf Sie achten sollten, sagen wir Ihnen gleich. In den USA hat die Regierung von Joe Biden jetzt das Land, das dem Bund selbst gehört, deutlich stärker geschützt als vorher. Das Gesundheitssystem in allen Ländern trägt eine Menge zur Erderwärmung bei und viele haben Ideen, wie sich das ändern könnte. Und duschen bitte, aber nur 2 Minuten und 30 Sekunden, so lange wie nämlich ein bestimmtes Lied läuft. Das ist gerade die Ansage in Südamerika, in Kolumbien, wo es außergewöhnlich trocken ist. Beginnen wir mit den Girokonten. Die Zeiten kostenloser Girokonten, die sind bei vielen Banken vorbei. Wenn Sie jetzt sagen, aber meins, das ist wirklich kostenlos, hören Sie vielleicht nochmal genauer hin. Es könnte sein, dass Sie doch bezahlen. Wo unterwegs Gebühren anfallen und ob es vielleicht sinnvoll ist, das Konto zu wechseln, das hat Andreas Braun recherchiert.
Ein Girokonto, das hat fast jede Bundesbürgerin und jeder Bundesbürger. Wie hoch die Gebühren des Kontos sind, das dürfte vielen aber nicht bekannt sein. Vor allem, weil zu den Grundgebühren noch viele andere Kosten hinzukommen. Laut der Stiftung Warentest kostet ein Girokonto in Deutschland jährlich im Schnitt knapp 120 Euro, aber auch 300 Euro pro Jahr kommen vor. Günstige Konten, die weniger als 60 Euro im Jahr kosten, werden hierzulande dagegen immer seltener. Den Überblick über die Kosten eines Kontos bekommt man als Verbraucher nur schwer, denn bezahlen muss man für viele Dienstleistungen beim Girokonto extra, wie Josefine Lietzau, Expertin vom Verbraucherportal Finanztipp, erläutert.
Neben der Monatsgebühr gibt es natürlich beim Girokonto einiges anderes, wofür man zahlen muss. Das eine wäre zum Beispiel die Gebühren für die Karten, also für die Girocard oder die Karte von Visa und Mastercard. Dann gibt es Gebühren beim Abheben, Gebühren für das Bezahlen in einer fremden Währung. Und nach diesen großen Kosten ist das eher so klein-klein und sehr abhängig davon, wie man das selber nutzt. Also zum Beispiel Überweisungen können Geld kosten, Echtzeitüberweisungen können Geld kosten. Wenn man Geld einzahlt, also Bargeld, muss man Gebühren zahlen. Oder vielleicht auch einfach für den Generator, wenn man seinen TAN so generiert mit einem zweiten Gerät.
Viele einzelne Gebühren fallen kaum auf. Sie summieren sich aber, wenn etwa einmal eine Bargeldeinzahlung vorgenommen wird oder wenn das Girokonto überzogen wird und das hohe Zinszahlungen zur Folge hat. Oder aber, wenn die Kreditkarte im Ausland eingesetzt wird, so die Expertin.
Es gibt Kosten, mit denen die Kunden wahrscheinlich nicht so rechnen werden. Also zum Beispiel bewerben viele Banken, dass sie das kostenlose Abheben haben, meinetwegen in der Eurozone oder weltweit. Und damit meinen sie halt nur die Gebühren, die sie selber verlangen. Und wenn man dann an so einem Automaten steht, dann kann es schon sein, dass der Automatenbetreiber dann Gebühren verlangt. Es können so 2 Euro, 4 Euro oder wenn es prozentual berechnet wird, noch höher sein. Und das Geld kriegt man halt nicht zurück.
Wer weiß, welche Kosten sein aktuelles Girokonto wirklich mit sich bringt und welche Dienste er braucht, kann sich neu orientieren. Brauche ich eine Filiale in der Nähe oder reicht mir das Online-Banking? Wie viele Überweisungen oder Bargeldabhebungen nutze ich pro Monat? Bei der Suche nach einem passenden Girokonto sollte auch ins Kleingedruckte der Bedingungen geschaut werden, rät Christian Urban von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Was immer sehr wichtig ist, ist auf die Bedingungen zu achten. Also bekomme ich womöglich das kostenlose Girokonto nur dann, wenn ich einen Mindestgeldeingang habe. Muss der Mindestgeldeingang womöglich sogar ein Gehaltseingang sein und es reicht nicht, wenn ich Geld von einem anderen Konto überweise. Das sind so Aspekte, die man sicherlich berücksichtigen muss.
Hat man schließlich ein Gebührenmodell gefunden, das auf die eigenen Bedürfnisse passt und kostengünstig ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Mit der eigenen Bank verhandeln oder das Konto wechseln, so Verbraucherschützer Urban.
Wer ein zu teures Kontomodell hat oder auch sonst mit seiner Bank nicht zufrieden ist, der sollte ganz dringend über einen Wechsel nachdenken. Es gibt noch immer so ein bisschen den Kontowechsel-Light, dass man zumindest mal bei seiner eigenen Bank nachfragt, ob es nicht ein Modell gibt, das für einen selber besser passt und womöglich auch dann günstiger ist.
Findet sich ein solches Modell bei der bisherigen Bank nicht, können Verbraucherinnen und Verbraucher die Konsequenzen ziehen, zu einem günstigeren oder besseren Kontomodell bei einer anderen Bank wechseln.
Also der Gebührencheck beim Konto, beim Girokonto ist sinnvoll. In Großbritannien geht es vielen Wildtieren gut, sogar zu gut. Sie fressen viele junge Bäume in den Parks ab und deshalb, ja, steht jetzt in britischen Kindergärten oft Rehfleisch auf dem Speiseplan. Wild, Wildschwein, Rotwild, gilt auch als ökologisch okay und gesünder, auch bei uns. Schließlich werden die Tiere nicht im Stall gehalten und nicht mit Antibiotika vollgestopft. Trotzdem sagt jetzt das Bundesinstitut für Risikobewertung, Vorsicht bei Wildfleisch. Darüber habe ich vor der Sendung geredet mit Nils Bandig vom Institut für Risikobewertung. Ich habe ihn gefragt, was kann denn daran gefährlich sein, Wildfleisch zu essen?
Wildfleisch zu essen ist nicht gefährlich. Man muss nur die Regeln einhalten, die es da gibt. Natürlich gibt es Gefahren, die wir kennen. Es gibt Infektionskrankheiten, die durch Wildfleischverzehr übertragen werden können. Wenn man aber richtig damit umgeht, dann ist Wildfleischverzehr nicht gefährlicher als andere Lebensmittel.
Welche Krankheiten können das sein, die Wildfleisch überträgt?
Im Grunde genommen die ganze Bandbreite der Mikroorganismen, die wir kennen, die pathogen für den Menschen sind, als sogenannte Zoonosen. Angefangen bei Parasiten wie die Trichinellen oder Salmonellen, die ja die meisten auch kennen. Aber auch Viren, wie zum Beispiel das Hepatitis E-Virus, kommt bei diesen Tieren vor.
Jetzt haben Sie gesagt, wir sollten Regeln einhalten, dann ist das alles kein großes Problem. Meinen Sie mit wir Jäger oder meinen Sie Metzger oder Fleischer oder meinen Sie uns alle?
Das beginnt in der Tat beim Jäger, bei der Jägerin. Das geht natürlich weiter über Personen oder auch Unternehmen, die Wild verarbeiten, anbieten, zu Wurst verarbeiten. Und letztendlich endet das natürlich bei uns Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass wir in der Küche mit diesem Lebensmittel eben sorgfältig umgehen und auch achten, für wen wir so etwas zubereiten. Das sind ganz wichtige Aspekte.
Was meinen Sie damit, für wen wir das zubereiten? Dass das ältere Menschen, kranke Menschen, Kinder nicht unbedingt essen sollten?
Ganz genau. Wir nennen das die vulnerablen Bevölkerungsgruppen, die sogenannten Yopis, also Young, Old, Pregnant oder immunsupprimierte Personen. Auch bei der Zubereitung muss man da besonders sorgfältig sein und eben dann zum Beispiel auch auf riskantere Zubereitungsformen verzichten, wie zum Beispiel Wildfleisch eben nur rare anzubieten, also nicht durchgegart anzubieten, sondern noch blutig und halb roh oder auch eben Rohprodukte wie zum Beispiel Wildsalamis, die kurz gereift sind, stellen dann doch durchaus eine Gefahr dar.
Viele essen ja Wild, weil es als gesünder gilt oder auch ökologisch verantwortlicher gilt, auch weil zum Beispiel kein Antibiotikum drin ist. Die Tiere leben ja in freier Wildbahn. Ist es in der Gesamtschau gesünder, Wildfleisch zu essen, wenn man zum Beispiel Wildschwein mit Schwein vergleicht?
Ich bin kein Ernährungswissenschaftler, also kann mich schlecht zu, ich sag mal, diätetischen Aspekten äußern, weiß allerdings als praktizierender Jäger, dass Wildfleisch in der Regel deutlich magerer ist als das Fleisch von landwirtschaftlichen Tieren. Insofern ist das schon von der Zusammensetzung her sehr günstig und auch vielleicht deswegen etwas gesünder. Letztendlich haben Sie das ja auch schon mal angesprochen. Es ist durchaus natürlich auch ein Aspekt, dass diese Tiere natürlich unter optimalen Lebensumständen gelebt haben, bevor sie zum Lebensmittel wurden.
Wenn Sie alles nochmal zusammenbinden, was empfehlen Sie beim Verzehr, beim Genuss von Wildfleisch?
Keine Furcht davor haben, Wildfleisch zu verarbeiten, sich auf eine gute Quelle beziehen, das heißt also den Jäger, den man vielleicht kennt, oder aber den Metzger des Vertrauens und von dem dieses Wildfleisch dann zu beziehen und in der Küche die Grundregeln der Küchenhygiene streng einhalten, das heißt also keine Vermischung von roh zu verzehrenden Lebensmitteln wie Salate bei der Zubereitung in Kontakt bringen mit dem Fleisch, sondern da streng trennen und wenn man dann gart, dann darauf zu achten, dass es eben für empfindliche Personengruppen nicht roh angeboten wird, sondern wirklich gut durchgegart ist. Schmorgerichte sind gut geeignet und insofern ist Wild auf jeden Fall ein sicheres Lebensmittel.
Das waren Empfehlungen von Nils Bandig. Er ist Leiter der Fachgruppe Lebensmittelhygiene, Warenketten und Produktschutz beim Bundesinstitut für Risikobewertung. Danke Ihnen, Herr Bandig. Ärzte und Krankenhäuser, der gesamte Gesundheitssektor, die stoßen so viele Treibhausgase aus wie ein kleines Land. Durch Medikamente und auch vor allem durch Narkosen. Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, die hat gerade auf ihrem Jahreskongress darüber beraten und sie haben auch ein paar Ideen, was man besser machen könnte. Jasmin Appelhans hat zugehört.
Der Nationale Gesundheitsdienst NHS im Vereinigten Königreich ist die fünftgrößte Organisation auf der ganzen Welt. Das sagt Nick Watts. Er ist Chief Sustainability Officer des NHS und damit dafür verantwortlich, den Treibhausgasausstoß der Organisation zu reduzieren.
Die einzigen anderen, die ungefähr so groß sind wie wir, sind entweder die chinesische Armee, die amerikanische Armee, die indische Eisenbahngesellschaft oder Walmart.
Das ehrgeizige Ziel der Organisation ist es, bis 2045 der weltweit erste klimaneutrale Gesundheitsdienst zu sein. Eine große Aufgabe.
Wir haben ein Emissionsprofil, das in etwa der Größe des gesamten Landes Kroatien oder Dänemark entspricht.
Auch im Rest der Welt macht der Gesundheitssektor einen beachtlichen Teil des Treibhausgasausstoßes aus. Ungefähr 5% gehen auf die Kappe der Gesundheitssysteme. Das mag nicht nach viel klingen, ist aber mehr als zum Beispiel der globale Flugverkehr insgesamt verursacht. Wäre das Gesundheitssystem ein Land, wäre es der fünftgrößte Emittent weltweit. So ist auch in Deutschland der Ausstoß beachtlich, erklärt die Hausärztin Susanne Balzer. Sie ist Sprecherin des Ressorts Klimaschutz und Gesundheit der AG Hausärztliche InternistInnen der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Bei dessen Jahreskongress spielte das Thema Klimaneutralität dieses Mal eine große Rolle.
Ein Krankenhausbett macht pro Jahr ungefähr 64 Tonnen CO2-Äquivalente. Das sind 6 Einfamilienhaushalte.
Besonders klimaschädlich sind dabei Medikamente, medizinische Prozeduren, Mobilität, Gebäude und Ernährung. In vielen medizinischen Bereichen gibt es Vorgehensweisen, die nicht besonders klima- und umweltfreundlich sind. Dabei gibt es im gesamten Gesundheitssystem schon jetzt einfache Maßnahmen, um CO2 einzusparen. Zum Beispiel bei Medikamenten. So können Medikamentenmengen zum Teil einfach reduziert werden. Oder es kann auf klimafreundlichere Varianten zurückgegriffen werden. Zum Beispiel können ÄrztInnen Inhalatoren auf Pulverbasis verordnen, statt solcher, die Treibhausgase enthalten, so Susanne Balzer.
Die Anästhesie hat sich da auch sehr stark positioniert mit ihren Fluoranen, die sehr, sehr potente und eigentlich exorbitante Treibhausgase sind. Da gibt es die Möglichkeit, auf ein spezielles Treibhausgas auch ganz zu verzichten und die Alternative zu wählen, um einfach weniger zu schädigen.
Der Effekt könnte beachtlich sein. Denn Narkosemittel machen bis zu 2/3 des CO2-Fußabdrucks einer Klinik aus. Das Gesundheitssystem klimaneutral zu machen, kostet dabei zunächst Geld. Investitionen, die aber dringend nötig sind, um zukünftige wirtschaftlich deutlich gravierendere Schäden zu vermeiden.
Es wird sogar ausgerechnet vom Katholischen Krankenhausverband, dass es 30 bis 35 Milliarden sind, um das Gesundheitswesen klimafreundlich aufzustellen. Das heißt, das ist eine Menge Geld und das ist nicht klar, woher das kommen soll, denn wir haben eine Krankenhaustransformation. Und die Krankenhäuser sind sowieso nicht Überschussbetriebe.
Im Vereinigten Königreich ist man da schon ein Stück weiter. Stand Beginn 2023 wurden dort bereits 100 Millionen Pfund in die Klimaneutralität des Gesundheitssystems investiert.
Und jetzt schauen wir in die USA. Die US-Regierung hat gestern weitreichende Maßnahmen beschlossen zum Schutz der Naturgebiete und der Flächen, die den USA selbst gehören. Doris Simon aus Washington.
It's a big deal, so feiert das US-Büro of Land Management die Entscheidung auf X, früher Twitter. Die Behörde, Teil des Departments of Interior, ist zuständig für die knapp 1 Million Quadratkilometer öffentlichen US-Landes. Tatsächlich wird nun der Naturschutz von Bundesland erstmals gleichgestellt mit der Erschließung. Eine dramatische Entwicklung. Jahrzehntelang haben Öl- und Gasbohrungen, Bergbau und Beweidung immer Vorrang genossen. Pachtverträge für Bundesland gingen an Rancher, an Öl- und Gasfirmen und den Bergbau. Jetzt sollen Unternehmen, die öffentliches Land erhalten oder wiederherstellen wollen, langfristige Pachtverträge ersteigern können. Zudem sollen mehr Gebiete mit kritischen Umweltbelangen ausgewiesen werden. Dieser Status kann die Entwicklung einschränken. Er wird für Gebiete mit historischer oder kultureller Bedeutung vergeben oder für Flächen, die für den Schutz von Wildtieren wichtig sind. Die Maßnahmen orientieren sich an Präsident Bidens Versprechen, 30% von Amerikas Land- und Wasserflächen zu erhalten und den Klimawandel in den Mittelpunkt der Entscheidungen der US-Bundesbehörden zu stellen. Deb Haaland, die erste indigene US-Ministerin überhaupt, setzte auch durch, dass ihre Behörde das Wissen der Ureinwohner in ihre Entscheidungen einbeziehen muss. Das Department of Interior war in der Vergangenheit federführend bei der Vertreibung vieler Stämme von ihrem angestammten Land. Derweil hat sich längst Widerstand gegen die Maßnahmen formiert. Die fossile Energienindustrie spricht von Überregulierung und Landraub und wird Klage einlegen. Sie kritisiert, die heimische Energieproduktion solle erstickt werden. Unter Joe Biden fördern die USA mehr Öl als jemals zuvor. Scharfe Kritik kommt auch aus US-Bundesstaaten mit großen Flächen Bundesland, die von Industrie und Landwirtschaft genutzt werden. Ein Zehntel der in den USA gebrauchten Energie kommt aus Wyoming. John Barrasso, US-Senator dieses Bundesstaats im Westen der USA, warf Präsident Biden vor, dieser erlaube Bundesbürokraten, traditionelle Lebensweisen zu zerstören. Wie viele Maßnahmen der US-Bundesbehörden, insbesondere im Natur- und Umweltschutz, dürfte auch diese vor dem obersten Gerichtshof landen. Angesichts der kritischen Haltung der konservativen Mehrheit dort könnte dies am Ende das Aus für die Gleichstellung von Naturschutz und Erschließung auf US-Bundesland bedeuten.
Und von den USA nach Südamerika. In Kolumbien wird gerade das Trinkwasser rationiert. Warum? Es ist dort so trocken wie seit 40 Jahren nicht mehr, vor allem in der Hauptstadt Bogotá. Es ist sengend heiß, überall beginnen auch schon Wälder zu brennen. Die Regierung drängt in dieser Situation die Bevölkerung, alles Wasser einzusparen, was sie einsparen kann. Und das bedeutet auch, dass Duschen zum Luxus wird. Wenn ja, dann bitte kurz. Anne Herberg hat sich angesehen, wie das funktionieren kann.
Drei Minuten, 16 Sekunden. So lange dauert das Lied Agua, Wasser, der kolumbianischen Band Bomba Estéreo. Und genau so lange, beziehungsweise genauso kurz, sollten die Einwohner von Bogotá derzeit duschen. So die offizielle Empfehlung der Stadtregierung, die eine Liste mit Duschsongs herausgegeben hat. Alle unter 5 Minuten lang, denn Wasser ist derzeit extrem knapp. Kolumbiens Hauptstadt erlebt die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Der Verbrauch muss daher von bisher 17 Kubikmetern pro Sekunde auf 15 gesenkt werden, erklärte Bogotas Bürgermeister Fernando Galán bereits vor 10 Tagen.
Si no logramos reducir el consumo,
halten Sie Bäder und Duschen kurz, maximal 5 Minuten. Sie können es wirklich in kürzerer Zeit schaffen. Das macht 58% unseres Wasserverbrauchs aus.
Del consumo viene de eso.
Die Stadt wurde dazu in 9 Sektoren aufgeteilt, in denen wechseltäglich das Wasser ab 8 Uhr morgens für 24 Stunden abgedreht wird, sodass die Menschen jeweils alle 9 Tage ohne Wasser auskommen müssen. Diana Villada und ihre Familie haben so viele Eimer gefüllt, wie sie vorrätig hatten. Ich habe die Befürchtung, dass das hier zur neuen Normalität werden könnte, dass das Wasser in den Stauseen immer mehr sinkt und es wirklich kein Wasser mehr für uns gibt. Die Maßnahmen sollen so lange in Kraft bleiben, bis sich die Wasserreserven der Hauptstadt erholt hätten, erklärte der Bürgermeister. Der San Rafael-Stausee, einer der wichtigsten Wasserreservoirs für die 10 Millionen Einwohner-Metropolregion, ist auf einem kritischen Tiefstand. Er ist gerade mal zu 16% gefüllt. Ohne Sparmaßnahmen würde das Wasser nur noch bis etwa Ende Mai reichen, erklärte der Bürgermeister. Grund für die Wasserkrise ist einerseits das Klimaphänomen El Niño. Die normalerweise starken regionalen Niederschläge sind seit letztem Jahr nahezu ausgefallen. Dazu litt Kolumbien bis im März unter einer starken Hitzewelle. Doch das waren nicht die einzigen Faktoren, die zur aktuellen Krise geführt haben, sagt Carlos Mauricio Herrera von der Umweltschutzorganisation WWF. In den letzten Jahren ist der Wasserverbrauch in Bogotá gestiegen, da die Stadt weiter wächst. Die Regierung müsse ihre Ressourcen besser planen und regulieren und sich um die lokalen Ökosysteme kümmern. Wir müssen unsere Abhängigkeit von der Natur verstehen. Das ist es, was uns diese Krise im Grunde zeigt. Ohne Bewirtschaftung, Schutz und Erhaltung der Andenwälder und der Feuchtgebiete, von denen wir abhängig sind, wird sich der Mangel nur noch verschärfen.
Das war ein Beitrag zum Wassermangel in Kolumbien. Dort hat Anne Herberg recherchiert.
Deutschlandfunk. Selber Machttipp.
Ja, und der ist ja was für alle, die gerne selber Hand anlegen. Da hat man auch gerade schon die Säge gehört. Denn heute geht's um etwas, das man aus Holz herstellen kann. Ein Frühstücksbrettchen. Beatrice Seider mit dem Selber Machttipp.
Teller oder Frühstücksbrett, beides ist möglich als Unterlage für Brötchen oder Brot. Doch das Brett hat einen Vorteil, man kann es auch selbst herstellen. Wie es geht, erklärt Mareike Herrmann in der Do-It-Yourself-Akademie.
Was brauchen wir dazu? Ja, wir fangen erstmal mit der Fläche an. Und zwar werden 7 Easy Sticks zu einer Fläche zusammengeleimt und nachher jeweils 2 einzelne Sticks, die dann an den Kopfseiten drangesetzt werden.
Das heißt, es sind jetzt 6.
Dann fehlt noch eins.
Da fehlt noch eins.
Easy Sticks kann man sich im Internet bestellen. Das sind kleine, flache Holzleisten, in diesem Fall aus Eichenholz. Einen wasserfesten Leim brauchen wir auch.
Was haben wir jetzt für eine Unterlage?
Also beim Verleimen ist es gut, dass nachher dieses verleimte Element nicht flächig irgendwo auf dem Tisch oder auf einer Pappe aufliegt. Man kann sich natürlich auch aus alten Kronkorken einfach Unterlagen schaffen, dass man die hinlegt und das verleimte Element oder die Platte dann da drauf legt, dass es halt nicht irgendwie festleimt.
Ich fange jetzt an und
den Leim jetzt auf die Längskanten geben, dass alles benetzt ist und dann mit einem Stick zusammenkleben. Ganz wichtig ist, wenn man die Stäbchen dann verleimt hat, zu gucken, ist alles im rechten Winkel. Dafür kann man einen normalen Schreinerwinkel zur Hilfe nehmen und einfach gucken, dass die Stäbchen auf einer Höhe sind.
So, jetzt habe ich das letzte hier.
Genau, dann einmal fest zusammendrücken, dass der Leim rausquillt und dann mit dem Winkel überprüfen, ob es rechtwinklig ist. Das sieht doch schon gut aus. So, dann kann man jetzt das Hauptbrettchen, sage ich schon mal, in Ruhe trocknen lassen und verleimt in der Zeit die Zweierstäbchen, die am Ende links und rechts an die Platte geleimt werden.
Die lege ich dann auch mit zum Trocknen.
Genau, hier den Winkel nochmal anlegen, damit es nachher gerade ist und beim Verleimen keine Lücken entstehen.
Also ich schaue hier nochmal wegen des Winkels. Das ist das zweite Paar. Jetzt könnte ich vielleicht abwischen. Ja? Also das hält schon auf jeden Fall.
Ja.
Das heißt, ich wische den ab. Überschüssig. So 5 Minuten warten. Überschüssig Leim abwischen. Und
ja, und jetzt kann man eigentlich auch fast schon die 2 Stäbchen links und rechts dran machen.
Ja, und dann sieht das ja schon wirklich wie ein Frühstücksbrett aus.
Ja, definitiv.
So, jetzt warte ich auch wieder 5 Minuten.
Genau. Und
guck nochmal mit dem Winkel.
Genau, hier würde ich noch ein bisschen Leim in die Ritzen machen.
Also nicht zu sparsam auf jeden Fall.
Nee, lieber den Leim rausquillen lassen und nachher abwischen, aber dann ist es Hauptsache fest. Genau, einmal ordentlich zusammenpressen noch.
Ja.
Wer hat, kann sich natürlich auch eine Zwinge zur Hilfe nehmen, aber ein normaler fester Druck reicht eigentlich auch aus.
So, jetzt wische ich den Leim ab, den überschüssigen.
Ja, ist doch schön glatt.
Da warten wir noch die 5 Minuten. Und das Loch würden wir noch bohren?
Also grundsätzlich beim Bohren sollte man auch das Holz sichern mit einer Zwinge. Wir zeichnen uns das Loch an.
Im Handumdrehen ist das Loch im Frühstücksbrett in der oberen Ecke links. Jetzt muss nur noch das Holz fein geschliffen werden.
Wichtig ist mit der Faserrichtung schleifen.
Das heißt, wir fangen mit dem Groben an.
Und nehmen dann feineres Papier zum Schluss. Am besten das Brett noch über Nacht trocknen lassen, Leinöl 2 bis 3 Mal im Abstand von 15 Minuten dünn auftragen, vielleicht mit einem Tropfen Zitronen- oder Orangenöl beigemischt. Und fertig ist das Frühstücksbrett.
Vielleicht war das ja auch eine Inspiration für Sie, sich ein Frühstücksbrettchen selbst zu machen. Gleich geht's hier mit harter Politik weiter nach den Nachrichten. Die Informationen am Mittag folgen dann und Stefan Heinlein moderiert sie. Alles, was wir wissen bislang über den mutmaßlichen Angriff auf den Iran, das erfahren Sie dort. Die Explosionen dort geben ja weiter Rätsel auf. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Restfreitag und ein schönes Wochenende. Tschüss.